Werbung.
Bonprix wird 40 und das feiern wir mit...
What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter?
Ganz klar. Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix-App.
Werbung Ende.
Ich war ja letztes Jahr bei der Basketball-EM dabei. Das war 2025 ganz klar mein Highlight. Social Media Redaktion da, das war echt richtig, richtig toll.
Das war auch fast mein Highlight. Ich gucke mir regelmäßig immer noch alle Bilder von der Zeit an. Was würdest du sagen, was war so dein Top und was war dein Flop?
Also top, ganz klar, dass Deutschland das Ding nach Hause geholt hat. Also wenn ich jetzt daran denke, habe ich immer noch Gänsehaut. Das war echt richtig, richtig toll. Und Flop war so eine Situation, die mir immer noch ein bisschen so im Gedächtnis rumschwebt. Da hat Deutschland gegen Litauen gespielt und da haben 2 litauische Fans gegenüber dem Captain Dennis Schröder, der auch schwarz ist, Affengeräusche gemacht, Affenlaute. Und ja, das war echt eine ganz unangenehme Situation.
Was ist dann passiert? Wie ging es weiter?
Also Dennis Schröder hat Wiener 1 weitergespielt, was ich auch total bewundert habe. Ich glaube, ich würde mich einfach hinsetzen und einfach weinen. So. Ich finde es ganz krass. Und die 2 Fans wurden dann aus dem Spiel quasi gebannt, vom Spiel gebannt und vom Rest der Spiele der Basketball-EM auch.
Also von nur den Spielen von der Basketball-EM?
Ja, nur den Spielen der Basketball-EM.
Bei jedem anderen Spiel könnten die jetzt einfach so weitermachen, oder?
Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. So bräuchte es nicht irgendwie so härtere Strafen, härtere Sanktionen. Und mit dieser Frage und dem Gedanken sind wir nicht alleine. Wir haben heute den Fußballspieler Anderson Lukoki bei uns, der sich vor einiger Zeit genau zu dem Thema auch öffentlich geäußert hat, aber im Fußball.
Und das ist eine richtige Seltenheit. Und mit uns spricht er heute in voller Länge darüber, hier in unserem Gemischtwarenladen, wo wir in jeder Folge ein Thema, eine Facette des Migrantenlebens beleuchten. Ich bin Iona.
Und ich bin Nicole.
Gemischtwarenladen, der Podcast.
Und wir grüßen heute Andi. Schön, dass du da bist.
Freue mich, hier zu sein.
Schön,
danke.
Schön, dass du da bist. Andi, aktuell spielst du ja bei Energie Cottbus. Und in der Vergangenheit hast du ja auch schon bei Hertha BSC, unter anderem Arminia Bielefeld. Das ist übrigens, wenn mein Fave-Team, ich komme aus Bielefeld.
Same.
Genau, und Eintracht Braunschweig gespielt. War für dich schon immer klar, das wird der Weg, den du einschlägst?
Ja, 100%ig. Also schon als kleiner Junge hatte ich immer den Traum, Fußballprofi zu werden. Ich denke, sehr viele Jungs haben den Traum und ich bin umso dankbarer, dass es funktioniert hat und ich meinen Traum leben darf und arbeite jeden Tag wirklich hart dafür, um den Traum auch weiterhin leben zu dürfen.
Du hast gerade schon gesagt, also viele Jungs haben ja diesen Traum. Wie war das denn damals, besonders in einem ausländischen Haushalt zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, Mama, Papa, ich möchte Fußballprofi werden?
Das war relativ schnell klar. In dem Sinne, die haben mir erzählt, als ich so 2, 3 Jahre alt war, waren wir mal in so Supermärkten und ich bin nie rausgegangen, ohne irgendwie einen Ball mit rauszunehmen oder sowas. Und dann haben die gesehen, okay, wahrscheinlich will er irgendwas mit Ballsportart machen. Hab dann auch schnell den Ball gekickt und die wussten, okay, es geht nur um Fußball. Und als ich dann angefangen habe, irgendwann zu sprechen, obwohl mit 3 spricht man schon, ne?
Ich weiß nicht, ob das auch so.
Ja, sagen wir mal so. Auf jeden Fall dann irgendwann im Alter hatte ich dann auch sehr gerne mal FIFA gespielt und so. Und ich vergesse niemals diesen Satz, als meine Mutter dann gesagt hat, du musst ins Bett, du kannst so lange wach bleiben, wie du willst, wenn du selber in diesem Fußball-FIFA-Spiel drin bist. Irgendwann habe ich es dann geschafft und genau zu sein 2016, aber die Regeln haben sich nicht geändert. Also auch da musste ich ins Bett. Das werde ich nie vergessen.
Ja, krass. Und du hast uns auch erzählt, jetzt wo es gerade um deine Mutter geht, dass du deiner Mutter letztens ein Auto gekauft hat und man hat gesehen, also dein Traum ist wahr geworden, du konntest ihr sowas ermöglichen. Wie besonders war das für dich?
Super besonders. Ich habe mir schon immer gesagt, so ich habe so generell einige Träume, so die ich mir ausmale und wenn ich die schaffe, dass ich dann nicht zögere und das war halt eins davon, so meiner Mutter ein Auto zu schenken. Ich habe es auch ein bisschen ehrenlos gemacht. Ich habe denen dann gesagt, dass jemand in deren altes Auto reingefahren ist und dann Fahrerflucht begangen hat. Dann sind die halt rausgestürmt und haben das neue Auto gesehen. Aber den Moment, den werde ich niemals vergessen und das ist so einfach nur so ein Bruchteil, um denen überhaupt etwas zurückzugeben. Aber man kann das eh nicht an irgendwelchen Geldzahlen oder sowas festmachen, weil diese ganze Zeit, die Kraft und sowas, das ich alles angehört haben, für mich und meine Geschwister ist unbezahlbar und zumindest halt einen Teil zurückzugeben, hat mir schon viel gegeben.
Voll schön, auch vor der Meilenstein, also richtig toll. Toll.
Du hast schon gesagt, du lebst den Traum von ganz vielen da draußen, du bist Profifußballer, aber das ist ja auch ein Job, mit dem ganz viel Druck einhergeht. Ist es bei dir so, dass du nochmal speziellen Druck empfindest?
Ja, 100%ig, also jeden Tag, weil im Endeffekt ist das halt auch ein Haifischbecken und die eine Seite sieht immer nur so diese schöne Seite der Medaille, aber Fußball ist so viel mehr als halt nur in Anführungsstrichen Fame und Geld und keine Ahnung was, ist es sehr viel mehr, weil man halt auch natürlich im Namen eines Vereins spielt und sehr, sehr viel Druck hat. Man hat viel Tausende von Fans, die einen nach vorne peitschen und natürlich auch Erwartungen haben. Und diese muss man halt auch immer nachgehen. Denen ist dann auch egal, ob du private Probleme hast oder so. Die fragen nicht danach, die wissen es ja auch gar nicht. Das heißt, das wird bewertet, wie du auf dem Platz bist, was du machst, wie deine Leistung ist. Und wenn du nicht lieferst, dann dann ist das ein dickes Problem. Von daher haben wir jeden Tag auch dicken Druck und müssen den Erwartungen auch gerecht werden.
Und wir haben ja gerade am Anfang schon angesprochen, dass letztens einen Vorfall gab. Das war, als 60 München gegen Cottbus, also deiner Mannschaft, gespielt hat. Da hat ein Zuschauer gegenüber deinem Kollegen Justin Butler auch ihn mit Affenlauten beleidigt. Du hast selber auch an dem Tag gespielt. Was da genau passiert, kannst du es nochmal erzählen?
Ja, also das Schöne oder das Schlimme an dem Tag war halt, das war sogar mein Ex-Verein und das war halt auch ein schönes Wiedersehen vor dem Spiel.
Also München war dein Ex-Verein.
Genau, richtig, ja. Und deswegen fand ich das halt, sage ich mal, ein bisschen schwieriger an dem Moment, dass halt, es war irgendwann Mitte des Spiels und dann habe ich halt Justin gesehen, dass er halt aufgebracht war und sehr emotional war und ihn zu packen, sage ich mal, dafür braucht man schon sehr, sehr viel. Und als er dann relativ schnell klar gemacht hat, um was es ging, habe ich gesehen, okay, das geht nicht. Irgendwie von der Tribüne halt haben welche rassistische Beleidigungen geäußert. Ich weiß nicht, was genau, ob das Affengeräusche waren oder wirklich speziell Beleidigungen. Und da war für uns sehr schnell klar, dass wir so nicht weiterspielen. Aber genauso auch bei den 60er Jungs war es auch für die klar, dass man so nicht spielt. Die Jungs haben dann auch versucht, die Fans da, die es dann gemacht haben, halt auch rauszupacken und auch zu zeigen, wer das war, damit die auch gerechte Strafe bekommen. Und es ist halt einfach schade, weil 60 einfach nicht irgendwie für sowas steht und nur weil zwei, drei Leute halt eine ganz andere und kranke Meinung haben, dass das Spiel dann so in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen fand ich das auch stark von den 60 Jungs, was sie gemacht haben, dass wir auch hinter Justin waren und auch persönlich ich, weil ich auch schon sehr viele Sachen so erlebt habe. Das darf nicht normal sein, das darf nicht irgendwie einfach runtergeschraubt werden und deswegen war es auch für mich klar, nach dem Spiel mich dazu zu äußern.
Schön, dass da dann auch Solidarität kam vom Gegnerteam. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf, wo du das erfahren hast?
Gänsehaut, also wirklich. Also was auch schon Krankes ist, aber damit müssen wir uns halt jeden Tag rumschlagen, sind halt Beleidigungen generell. Aber das ist halt, das gehört einfach dazu und das muss man runterschlucken. Aber es gibt immer eine Grenze und ich finde so, wenn es darum geht, dass irgendwie aus Herkunft oder Aussehen, finde ich, da, das geht nicht, weil es ist vor allem Sport einfach ein Teil davon, wenn man auswärts bei einem Verein ist oder so, dass man von den Fans beleidigt wird. Ob das normal ist oder nicht, es ist halt Teil des Spiels und das akzeptiert man auch. Aber ich finde halt dann, wenn man auf diese Sachen mit Rassismus und sowas geht, gibt's da nichts zu diskutieren. Und deswegen dachte ich mir, wie schwach muss man sein, um so welche Sachen wieder rauszuhauen im Jahr 2026, dass es immer noch so ein Thema ist, dass es immer noch so manchmal klein geredet wird und nicht so krass durchgegriffen wird, finde ich schade. Und deswegen hatte ich dann auch die Möglichkeit, bei einem anderen Interview darüber zu sprechen. Habe auch gesagt, oder würde mich stark dafür machen, dass halt durch so welche Sachen einfach stärker durchgezogen wird, um halt auch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, sowas geht nicht. Macht, unterstützt eure Mannschaft, macht, was ihr braucht, aber geht nicht unter die Gürtellinie, weil das sind Sachen, über die man nicht diskutieren dürfte.
Ich verstehe das auch gar nicht, weil man geht da eigentlich hin für so einen schönen Anlass. Man will irgendwie ein Spiel angucken, besonders halt als Zuschauer und dann sowas von sich zu geben. Also das verstehe ich echt absolut nicht. Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich danach geäußert im RBB-Interview, hast gesagt, so, du würdest härtere Strafen fordern, härtere Sanktionen. Was hat dich dazu bewegt, was dazu zu sagen? Weil das sieht man jetzt auch nicht alle Tage.
Ja, das ist halt sehr oft einfach passiert. Und als ich dann gesehen habe, dass halt die Möglichkeit da war, weil ich dann halt hautnah auch mit dabei war, habe ich mir da nicht irgendwie die Zeit genommen, darüber nachzudenken. Habe gesagt, ich muss meine Stimme auch erheben, wenn ich die Möglichkeit habe. Weil ich halt, glaube ich, auch für viele andere Leute gesprochen habe, die halt in der Situation noch nicht waren, darüber sprechen zu können oder was auch immer. Und ich denke mal, dass ich dadurch auch ein bisschen so ein Zeichen setzen konnte. Ich habe auch Zuspruch bekommen und ich finde auch immer noch, dass ich das Richtige getan habe.
Ja, das finden wir auch. Unseren Zuspruch hast du auch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Es ist kein Einzelfall, was Justin Butler passiert ist. Nicole hat gerade schon erzählt, bei der Basketball-EM gab es einen Vorfall und Rassismus im Stadion ist immer wieder Thema, ob das jetzt von den Zuschauern kommt, aber auch vom Gegnerteam, so wie das bei Vinicius Junior zuletzt der Fall war. Hast du schon mal sowas Ähnliches erfahren müssen?
Ja, also jetzt speziell von einem anderen Spieler nicht, aber halt auch wie bei Justin zum Beispiel von Fans. Schon im frühen Alter, sage ich mal, als ich dann die ersten Schritte als Profi gemacht habe, sogar in der U19. Ich nenne da jetzt auch nicht irgendwelche Vereine oder Städte oder was auch immer, weil das ist auch unfair. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das sind Einzelne. Und deswegen, aber auch ich musste das schon erleben. Und ich glaube auch nicht, dass jeder damit so umgehen würde, wie ich das tue, weil ich schluck's halt runter. Ich lasse es mir so gut es geht nicht anmerken, aber natürlich bedrückt mich das auch. Natürlich macht es auch etwas mit mir, weil im Endeffekt wissen die nicht, wer ich bin. Die sehen nur das, was ich zeige. Die sehen mich nur auf dem Platz. Und dann finde ich das halt bodenlos, wenn man dann halt auf irgendwelche anderen Sachen geht, wie Herkunft, Aussehen oder was auch immer, was nichts zu der Sache zu tun hat. Deswegen, hoffe ich einfach, dass es nicht mehr so oft passiert. Aber damit das halt passiert, müsste, glaube ich, auch irgendwann mal wirklich was passieren.
Du sagst, du in der U19, du bist ja mittlerweile 28. Mit U19, also unter 19 denkt man ja ein bisschen anders. Du hast ja bestimmt jetzt mit der Zeit auch so ein härteres Fell bekommen. Wie war das denn damals, als du noch so jung warst und sowas passiert ist?
Auch da wurde mir schon, also dadurch, dass auch mit Hilfe meiner Eltern, auch da wurde mir schon gesagt, dass ich so nicht sehr viele Sachen, die Leute zu mir sagen, mir so zu Herzen nehmen soll. Weil wenn ich es schaffe, den Spruch zum Profi, dann wird es halt öfters mal der Fall sein. Und das darf meine Performance halt auch nicht irgendwie beanspruchen oder beeinträchtigen. Und deswegen habe ich auch schon in den jungen Jahren versucht, halt Sachen, die mir gesagt wurden, irgendwie einfach zur Seite zu schieben, mich auf das Spiel zu fokussieren und dann halt, wenn ich darüber nachdenken möchte und oder muss, das halt nach dem Spiel zu machen und nicht irgendwie während des Spiels, weil damit helfe ich mir nicht, damit helfe ich der Mannschaft nicht, damit ist keinem geholfen. Wahrscheinlich nur dem, der diese Äußerung getätigt hat. Und deswegen konnte ich auch schon erfolgreich sagen, sage ich mal, dass ich in der U19 auch nicht so viel an mich rangelassen habe. Natürlich ist das jetzt nochmal ein anderes Ding, aber ich denke schon, dass ich das gut gemeistert hatte damals schon.
Und du sagst ja ganz richtig, dass Beleidigungen, die gegen die Herkunft, Äußerliches oder einfach diskriminierend sind, auf jeden Fall zu weit gehen. Also jede Beleidigung geht eigentlich zu weit. Und hast es ja auch, wie wir schon gesagt haben, in diesem Statement quasi gesagt. Woran glaubst du, liegt das, dass man das gar nicht so oft von Spielern mitbekommt, dass die da quasi für ihre Stimme erheben, wie du das gemacht hast?
Es kann sehr, sehr viele Punkte geben, ob es dann die Angst ist oder man nicht weiß, okay, ob man da jemanden irgendwie verletzt und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, ist es auch ein Thema, wo man auch so ein bisschen aufpassen muss, was man sagt, weil es kann auch sehr schnell in den falschen Hals gelangen und wir sind Personen des öffentlichen Lebens, wir haben eine Stimme und man kann die Sachen auch immer mal so zerlegen oder so drehen, wie es uns nicht passt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass manche da einfach eher ruhig sind, um dann halt gar nicht irgendwie eine Fläche zu geben. Aber ich denke mal, wenn man dann zumindest überlegt und genau weiß, was man sagen möchte und das auch in den Sätzen so hinhaut, dass man da gar nicht so einen Interpretationsspielraum hat oder so, denke ich schon, dass der eine oder andere auch mehr sagen könnte. Aber ich verstehe das vollkommen. Auch ich habe das jetzt einmal gemacht oder zweimal gemacht und dann ist auch gut. Ich bin nicht die Person, die irgendwas entscheidet. Da will ich mich auch nicht reinschieben, sondern jeder soll nur einfach so sehen, wie meine Haltung dazu ist, dass ich es auch nicht okay finde. Und es wäre halt schöner, wenn man sich einfach auf den Sport fokussiert, einfach auf die Leistung. Und wir lieben alle diesen Sport und da gibt es einfach sehr viel schönere Dinge, über die man spricht, als über Herkunft und so weiter und so fort.
100%. Du hast Haltung gezeigt. Wie war das für dich in dem Moment? Also war das so eine bewusste Entscheidung oder kam das einfach mit den Emotionen, dass du gesagt hast, ich positioniere mich jetzt?
Ich denke, letzteres so, weil ich habe halt den Gesichtsausdruck von Justin gesehen und auch nicht nur da, auch da die Tage danach und irgendwann, wie gesagt, reicht es einfach auch. Und ob das jetzt viel ausgewirkt hat oder wenig, das weiß ich im Endeffekt nicht. Aber es ist einfach klar, dass man sich dazu äußern sollte. Und deswegen war es mir halt einfach wichtig. So, ich denke mal, dass ich Justin zumindest ein bisschen Mut zusprechen konnte. Wir waren für ihn da, auch nach dem Spiel. Wie gesagt, unsere Mannschaft, auch die 60er-Jungs, auch die Fans drumherum. Es war ja wirklich, die wurden dann auch ausgepfiffen, diejenigen, die es gemacht haben, von den eigenen Fans, sage ich mal. Deswegen, es war wirklich ich habe diese Energie gespürt, auch von den Cottbus-Fans, von 60er-Fans, dass halt alle gesagt haben, nee, Rassismus hat hier nichts zu suchen. Und deswegen sehe ich auch und habe da auch Hoffnung, dass es halt die Möglichkeiten gibt, dass es halt auch immer weniger wird und vielleicht irgendwann halt gar kein Thema mehr wird. Aber damit sowas passiert, müssen irgendwelche Schritte gegangen werden oder ich weiß nicht, irgendwas muss auf jeden Fall passieren, ja.
Ja, das ist der Traum auf jeden Fall, dass man sich irgendwann mit sowas nicht mehr auseinandersetzen muss, unsere Kinder sowas nicht mehr erleben und so, das wäre wirklich schon und du hast den richtigen Schritt in genau diese Richtung gemacht. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du, dass man sich irgendwie in der Person des öffentlichen Lebens ja mit sowas irgendwie fast ja, klarkommen muss irgendwie. Es haben auch Leute unter das Video geschrieben, dass er ist Profi, er muss damit umgehen können. Das lese ich auch ganz oft. Aber denkst du, dass nur wenn man in der Öffentlichkeit steht, man sowas auch schlucken muss?
Das ist halt das, was ich sehr, sehr schade finde, weil, also ich glaube, die Leute, die jetzt nicht so krass in der Öffentlichkeit stehen, nehmen Sachen sehr einfach. Oft wird auch gesagt, ja, die verdienen viel mehr Geld, die müssen das akzeptieren. Im Endeffekt ist man auch nur ein Mensch. Im Endeffekt hat man auch Gefühle, eine Familie, irgendwas zu verlieren. Und nur weil dein Job dann irgendwie ein bisschen mehr Präsenz im TV oder irgendwo anders hast, heißt das nicht, dass du irgendwie mit Sachen viel besser umgehen musst als andere. So, weil jeder hat ein Arbeitsleben, jeder hat Druck, jeder hat Existenzangst. Und ob du dann halt irgendwo im Geheimen irgendwas machst oder halt in der Öffentlichkeit, ist vergleichbar, es ist alles dasselbe. Da spielt nicht die Summe des Geldes eine Rolle, da spielt nicht die Nummer der Follower oder sowas eine Rolle, sondern es ist jeder ist ein Mensch und deswegen finde ich es schade. Aber durch den Sport ist es natürlich so, dass wir uns eine zweite Haut irgendwann aneignen mussten und müssen, weil es halt auch sehr, sehr viel Druck ist. Das ist das, wo wir eingegangen sind oder und uns auch bewusst waren. Und trotzdem finde ich es halt schade, wenn jemand dann emotional wird, zu sagen, dass er damit umgehen muss, weil das ist es nicht. Und es ist ja auch was anderes, wenn man rassistisch beleidigt wird und dann seine Emotionen zeigt oder weil man halt irgendwie auf gut Deutsch als Blödmann oder sowas bezeichnet wird und dann eingeht. Da sage ich auch, okay, das ist der Sport, das sind Emotionen und das ist so. Aber ich finde, es gibt immer eine Grenze und da braucht auch keiner dann zu sagen, nee, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, auch damit musst du umgehen. Auf keinen Fall, weil du hast auch Emotionen, du darfst dich auch irgendwie auskotzen und deine Emotionen zeigen.
Das tut ja nicht weniger weh, nur wenn man in der Öffentlichkeit steht.
Dass Leute aber auch immer denken, nur weil jemand in der Öffentlichkeit ist, kann man so drauftreten. Also klar, man hat irgendwo eine Vorbildsfunktion, aber das hat ja wirklich keinen Halt, was die Leute da sagen. Also total verrückt, dass du dir das immer wieder anhören musst. Du forderst eben härtere Strafen, damit solche Leute belangt werden, die sowas sagen. Wie könnten solche Maßnahmen denn konkret aussehen?
Im Endeffekt gibt's halt Stadionverbote, glaube ich. Erstmal finde ich das zumindest gut auch. Ich finde auch, dass es dann halt weltweit irgendwie durchgegriffen werden sollte, weil es sind ja anscheinend Fußballfans und dann sollte denen irgendwas genommen werden, was denen angeblich Spaß macht und deswegen sollte es dann nicht nur in dem Stadion passieren, wo der Vorfall war, sondern am besten dann weltweit. Das finde ich schon einen Schritt gut, weil ich glaube, dann merken die auch, was sie eigentlich getan haben, ob es das wirklich wert war, dadurch, dass sie dann denen die Möglichkeit genommen wurde, dass sie jemals mal Fußball live schauen dürfen. Und ich denke mal, wenn das halt wirklich durchgegriffen wird, dann überlegen sich nochmal andere, ob die wirklich das machen wollen. Das finde ich als ersten Schritt schon mal ganz, ganz gut.
Finde ich auch gut, so deren Gesichter einfach überall hinschicken, damit man weiß, so die dürfen hier nicht mehr rein. Das finde ich auch eine richtig gute Idee.
Aber genau, dann in jedes Stadion und nicht nur bei dem einen, weil dann gibt's 100 andere Vereine, wo man genau die gleiche Sache nochmal abziehen kann.
Total, ja. Und das sind jetzt große Sachen, über die wir gesprochen haben, große Vorfälle, aber es fängt ja manchmal schon im Kleinen an. Erzähl uns doch, wie oft wurde dein Name schon falsch ausgesprochen oder falsch geschrieben?
Immer. Also sehr oft halt. Ne? Also natürlich lacht man dann drüber, weil mein Nachname jetzt, sage ich mal, auch nicht ganz einfach geschrieben wird. Das stimmt schon. Er wird einfacher ausgesprochen als geschrieben. Ja, aber wäre auch mal schön, wenn es dann einfach mal fließender geht. Beim Telefonieren merke ich es halt oftmals oder keine Ahnung, wenn ich jemanden halt den Namen schicke und so. Kein Vorwurf, es ist halt so, ist auch nicht so ein Nachname, der, sage ich mal, jeden Tag irgendwo fällt. Aber manchmal ist es auch einfach angenehmer, wenn man den nicht so oft wiederholen müsste oder buchstabieren müsste.
Hat es auch schon im Fußballkontext, dass Kommentatoren oder sonstiges das falsch ausgesprochen haben?
Natürlich, ja.
Was hast du da schon gehört für Versionen?
Luco Qua zum Beispiel.
Crazy.
Luquinho. Ja.
Luquinho?
Ja, ich weiß nicht. Die haben mich zum Brasilianer gemacht, ja. Also schon eine Liste ist lang. Ich finde es halt witzig. Es ist okay. Und das ist jetzt auch nicht, die machen es ja auch nicht aus bösem Willen. Aber ich finde halt die Interpretation meines Namens schon ganz witzig, wie die da manchmal irgendwie Buchstaben rein erfinden oder rausnehmen. Aber ja, das gehört dazu.
Willst du nochmal für alle sagen, wie es komplett richtig ausgesprochen wird?
Lukoki. Also einfach nur Lukoki.
Okay, gut, dann halten wir das an der Stelle fest. Lukoki heißt es. Wenn wir schon beim Thema Namen sind, du kommst ja aus Angola, so wie dein Name. Was würdest du denn sagen, was ist so typisch angolanisch?
Zu essen?
Ja, zum Beispiel.
Mikate zum Beispiel. Ja.
Das hört sich gut an.
Ja. Das klingt auch ein bisschen nach was du uns vielleicht mitgebracht hast, Fragezeichen.
Wer weiß.
Hast du?
Natürlich.
It's snack time.
Also es ist vergleichbar im Deutschen mit Quarkbällchen, würde ich sagen. Aber irgendwie ist es dann doch anders. Also es sieht ungefähr gleich aus, aber schmeckt anders. Aber es ist halt doch vergleichbar. So das Nächste, was in der deutschen Küche irgendwie damit zu vergleichen ist. Aber ich lieb's.
Ja, ich komme ja aus Kamerun und da heißt es Beignet. Das finde ich auch ganz spannend, dass also jedes Land da einen eigenen Namen dafür hat und es ist mein Lieblingsessen. Ja? Deswegen freuen wir uns sehr, dass du es mitgenommen hast. Und ja, lass es gerne probieren, würde ich sagen. Ja,
voll sehr, gerne.
Ach.
Ich hab's versteckt.
Ja, okay.
Und für die, die nicht zuhören, vielleicht könntest du mal beschreiben, was das denn genau ist. Für die, die nur zuhören, meine ich natürlich, ja.
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das ist halt Teig, aber süßer Teig. Das frittiert man dann in Öl. Du kannst mir da mehr sagen.
Richtig.
Und dann kann man das halt mit Erdnüssen essen, mit Erdnussbutter, mit... Wie macht ihr das dann?
Mit roten Bohnen essen wir das.
Ach krass, okay. Genau. Und das gibt's dann bei uns halt eigentlich bei jedem anders. Also Geburtstag, Weihnachten, was auch immer so. Also wenn das auf dem Tisch ist, dann weiß man, okay, das ist ein guter Tag. Von daher.
Ja, das stimmt.
Und Andi hält gerade einfach so einen ganzen Bottich mit so 100 Kügelchen gefüllt.
Die machen süchtig. Von daher halt rein.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, voll. Ja, lass
mich. Ich mache hier mal ein bisschen Platz auf unserem Tisch. Ich habe gestern noch drüber geredet, dass ich die noch nie gegessen habe. Und auf einmal kommen sie einfach.
Natürlich. Ich werde immer ganz viel davon. Ja. Deswegen
natürlich
super.
Warm sind die nochmal knuspriger und besser. Deswegen ist es halt ein bisschen schade, dass sie jetzt
die riechen richtig
sind
lecker,
sowas.
So nach süßen.
Boah, ich habe schon viele gegessen. Ja. Ich esse gleich nochmal. Ja, deswegen.
Isst du nicht mit?
Ich war im Auto und habe schon... Okay,
du hast was gemacht?
Nix.
Na, dann okay, tschüssi.
Und hast du die selber gemacht?
Ja. Nie im Leben. Nein, das hat meine Tante gemacht. Meine Mutter ist gerade nicht im Lande.
Mhm.
Aber das ist halt, also jeder aus meiner Familie kann das. Also jeder außer ich.
Sie sind aber auch sehr aufwendig zu machen.
Ja?
Ich habe es einmal gemacht. Ja, sind sie. Ich habe es einmal gemacht und es hat schon lange gedauert. Ich muss den Teig auch ziehen lassen und so.
Stimmt, ja.
Die sehen auch total perfekt aus. Also Shoutouts an deine Tante. Alle gleich perfekt.
Auf jeden Fall. Küsschen geht raus.
Richtig lecker.
Boah, die machen so...
Wir machen richtig süchtig, oder?
Richtig, das deswegen. Ich habe auch gehört, vor dem Spiel sollen wir die nicht so essen.
Man kriegt auch voll den schweren Magen davon, wenn man zu viel davon isst. Mhm.
Hältst du dich auch daran?
Natürlich, immer. Ich habe nicht mal die Möglichkeit. Ich bin ja wo ganz anders. Also komme ich nicht in Versuchen, ist schon okay.
Womit verbindest du denn diesen Snack? Wo isst du das?
Zu Hause, Weihnachten vor allem. Also da haben wir immer so Berge. Da machen wir auch immer sehr viel so Buffets und sowas. Alles, was es gibt, so rein. Und dann ziehen wir uns Weihnachtsklamotten an, haben dann so diese Partner-Outfits und dann 3 Tage durchessen. Ich lieb das.
Ich lieb das auch. Und ich lieb's auch, weil es bei uns auch halt an besonderen Tagen so gibt. Und dann verbindet man das halt mit total was schön und es schmeckt super lecker. Ich liebe es, wegen geil, dass du mitgebracht hast.
Danke
sehr,
dir.
Sehr super. Also wir halten fest, deine Wurzeln liegen in Angola. Du bist aber born and raised in Deutschland. Du bist auch tatsächlich für die deutsche U20 aufgelaufen und hast aber später dann ein Freundschaftsspiel in der angolanischen Nationalmannschaft gespielt. Wie kam es dazu?
Ja, also wie gesagt, born and raised in Deutschland. War natürlich immer der Wunsch, auch für Deutschland zu spielen. Bin auch da dankbar dafür, dass ich das halt bis zur U20 machen durfte. Und dann gab es irgendwann den Anruf vom Nationaltrainer von Angola, der mich dann gefragt hat, oder besser gesagt hat, ob ich bereit wäre, für die angolanische Nationalmannschaft zu spielen. Da, ich muss auch ehrlich zugeben, wir hatten viele Telefonate, weil ich halt noch nicht oft dort war, drüben, und nicht so krassen Bezug vom Land selber hatte, sondern wenn, dann eher mit Familie telefoniert, aber jetzt nicht vor Ort gewesen bin. Und das war ja auch dann was Neues für mich. Aber dann habe ich dann auch viel mit meinen Eltern drüber gesprochen, auch engen Austausch gehabt und habe dann gesagt, ich repräsentiere auf jeden Fall dann euer Land, wenn es das ist, was ihr wollt. Und bereue es auch nicht.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, sich dann sozusagen entscheiden zu müssen zwischen beiden Ländern, mit denen man so viel verbindet. Was waren denn so Reaktionen von außen, die du bekommen hast?
Dadurch, dass halt, sage ich mal, in Deutschland auch der Pool sehr, sehr groß ist, was die Spiele angeht, ist es dann, sage ich mal, relativ einfach, wenn man dann sagt, okay, man hat so eine Beständigkeit, wenn man doch in dem Land der Eltern nominiert wird und dann dort halt ja auch die Möglichkeit hat, internationalen Fußball zu spielen. Von daher war das eigentlich... relativ schnell klar dann und auch sehr positiv aufgenommen, halt, weil wir haben auch da den Afrika Cup. Wir haben uns 2006 für die WM qualifiziert. Hoffentlich nochmal irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Und ja, deswegen, und das ist halt ein Wegenprozess. Also die Nationalmannschaft verbessert sich. Ja, und dann ist es halt auch so eine Journey, die man halt mit anpacken kann und mitmachen möchte. Und ist auch für mich was Tolles, weil A, wir sind dann halt in ganz krassen Ländern, wo ich auch selber noch nie war. Ich lerne noch mehr von meiner Wurzeln oder meinen Wurzeln halt. Habe auch sehr, sehr viele neue Charaktere und Gesichter kennengelernt. Auch nochmal mit Portugiesisch, die Sprache, die ich mit am Abstand bodenlosesten der anderen Sprachen kann, die ich spreche. Deswegen war das halt auch für mich, für meine Persönlichkeit schon was sehr Krasses, weil ich mich dadurch weiterentwickeln konnte. Und auch angefangen habe, dann nochmal Duolingo zu prügeln, um halt dann die Sprache auch zu verbessern. Von daher war das schon echt, echt cool. Also es war jetzt nicht nur ein Freundschaftsspiel, aber ich war auf mehreren Lehrgängen schon dabei. Deswegen frage ich mich gerade, wie es nur ein Freundschaftsspiel sein kann. Aber ja, genau, deswegen ist schon eine sehr, sehr coole Erfahrung und bin auch offen für das, was in Zukunft noch kommen wird.
Wie viele Sprachen sprichst du denn? Welche anderen noch?
Zählt Portugiesisch?
Ja, du hast Duolingo, ja, das zählt schon.
Ja, auf jeden Fall. Dann 5.
Wenn der Podcast rauskommt, musst du bis dahin richtig gut schauen können.
Okay, dann sage ich 5.
Und welche sprichst du?
Deutsch, Englisch, Französisch, Lingala und gedribbeltes Portugiesisch.
Okay, nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht. Und bei all dem Druck ist ja auch so, dass man auch Ventile braucht, weil Fußball ist ganz klar ein Leistungssport. Du bist Profispieler und die hast du ja auch. Du schreibst Songs, du rappst, du malst. Wann kam das denn, dass du wann hast du gemerkt, dass du diesen kreativen Ausgleich brauchst?
Relativ früh schon, in der 8. Klasse, muss ich ehrlich sagen. Also meine ersten CDs, ich weiß noch, ich habe halt neben dem Fußball eigentlich nur Schule gehabt und dann rumgetanzt mit irgendwelchen Musik-CDs von Michael Jackson und Black Eyed Peas, das weiß ich noch. Und ja, mein Vater musste sich immer diese Privatkonzerte anschauen. Und da war mir relativ klar, wo ich gesagt habe, wenn ich die Möglichkeit habe, selber Musik zu machen, sei es durch Wissen und Equipment oder halt die finanziellen Mittel, dann will ich das unbedingt machen. Und ja, als Fußballer hat man ja nur einen gewissen Zeitraum oder besser gesagt Zeit am Tag, um zu trainieren. Irgendwann hast du ja genug trainiert. Und dann gehst halt nach Hause. Ich habe halt noch keine Kinder oder Frau oder sowas. Deswegen ist das halt für mich dann ein Ruhepol, wo ich dann zu Hause bin, was zu essen mache. Und danach, anstatt irgendwie auf der Playstation oder sowas zu daddeln, mache ich dann Musik, habe so einen kreativen Fluss, weil ich dadurch halt Geschichten erzählen kann, ob sie wahr sind oder nicht, aber einfach um irgendwelche Sachen zu kompensieren, die ich erlebt habe. Und das tut mir halt einfach gut, weil ich dieses Gefühl auch einfach liebe, etwas im Kopf gehabt zu haben und eine Stunde später etwas Greifbares zu haben. So, du hörst es dann. Und das war gerade noch, hat das nicht existiert. Und jetzt auf einmal kannst du das hören und das kommt von dir. Und dieses Gefühl ist einfach krass unbeschreiblich. Deswegen ist es sehr, sehr schön so. Auch wenn es manchmal dann so ist, dass es halt beim Fußball irgendwie irgendwas Emotionales ist, versuche ich das in einen Song zu verpacken, aber so, dass man nicht irgendwie direkt deuten kann, um was es geht. Viele Leute versuchen das dann immer rauszuinterpretieren, aber keine Chance. Deswegen, und das tut halt einfach gut. So, ich gehe dann seltener raus oder so, sondern sitze dann da in meinen eigenen vier Wänden und mache da Musik und ich lieb's.
Was machst du denn für Musik für alle die dich jetzt natürlich auch hören wollen?
Oh, das ist die schwierigste Frage, die man mir stellen kann. Es hat früher angefangen mit Deutsch-Pop, würde ich sagen. Hab mich dann aber so ein bisschen ausprobiert. Mittlerweile bin ich bei Kompa angekommen. Also yeah. Es war, wie gesagt, Deutsch. Jetzt ist es Englisch und Französisch. Das heißt, ja, ich gehe jetzt eher in diese Richtung. So, ich habe zwar noch sehr, sehr viele deutsche Songs, aber ich fühle mich irgendwie so ein bisschen in diesem internationalen Wohler. Was ich auch cool finde, dadurch, dass ich halt auch Familie im Ausland habe und die sind dann immer so, worüber singst du überhaupt so? Und das Süßeste ist halt, letztens haben die einen Song nachgesungen, der auf Deutsch war. Kein Wort verstanden, aber das Lied auswendig mitgesungen. Wo ich mir dachte, Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt auch auf Englisch, Französisch machen. Und genau, ja.
Toll. Ja, hören wir auf jeden Fall rein.
Du bist als Luko unterwegs, ne? Für alle, die es interessiert und einmal reinhören wollen. Ja, das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man sowas hat. Also voll schön, dass du sowas gefunden hast, wo du auch mal abschalten kannst, gerade wenn es so stressig wird. Was würdest du denn sagen? Was wäre so dein Wunsch, wie sich die Situation ändern sollte? Wie es im Stadionalltag anders aussehen sollte?
Inwiefern genau? Also
na, du hast ja jetzt geschildert, dass es immer wieder auch stressig sein kann, dass man unter Druck steht, gerade wenn dann solche Ausschreitungen kommen, Leute rassistisch werden. Was würdest du dir so wünschen? Was würde dir den Stadionalltag leichter machen?
Im Endeffekt ist das halt das, wofür man jeden Tag gearbeitet hat, dass man Druck hat, dass man Gänsehaut hat. Deswegen würde ich gar nicht so viel ändern. Also abgesehen davon, dass es halt einfach Sachen gibt, die man nicht tun sollte, darf, kann. Und das ist halt dieses rassistische Beleidigung, religiöse Beleidigung, irgendwas, was einfach nicht mit dem Sport zu tun hat, nichts mit der Leistung zu tun hat. Wenn ich schlecht gespielt habe, dann hat jeder allen Grund, auf mich drauf zu hacken und zu sagen, wie schlecht ich gespielt habe. Das weiß ich selber. Ihr könnt es mir sagen, lasst mich euer Ventil sein, ist alles gut. Aber sobald es halt unter eine gewisse Grenze geht, und das ist halt einfach Familie, Herkunft, Religion, was auch immer, finde ich, dass es da eine Grenze, die gezogen werden muss. Und da hat auch wieder mal nichts damit zu tun, wie viel Geld man verdient hat, wie bekannt man ist oder wer auch immer der Name ist, weil man ist ein Mensch und der Job macht einen Menschen nicht besser oder schlechter. Es ist immer noch ein Mensch, genau wie du und ich. Und deswegen geht auf den Sport ein, gibt mir konstruktive Kritik, aber alles andere finde ich schade. Deswegen, und sonst halt, wenn Matchday ist, ist es für jeden halt was Nices. So für die Fans, für die Spieler. Man arbeitet die gesamte Woche hin. Die Fans kommen zum Stadion, peitschen die Jungs an. Von daher, ich liebe diesen Druck auch. Das ist das so, was es ausmacht. So man kriegt Tritte ab, man spürt es erst einen Tag später, so was man eigentlich bekommen hat oder abbekommen hat. Und das ist so das, was man liebt. Dafür habe ich mein ganzes Leben aufgeopfert, meine gesamte Jugend. Und das soll immer bleiben. Und deswegen würde ich auch nicht wirklich viel ändern.
Wir halten fest, Rassismus und Diskriminierung ist nie okay, egal gegen wen, ob in der Öffentlichkeit oder nicht. Und du hast heute richtig, richtig tolle und wichtige Sachen gesagt. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt und am Ende haben wir immer die Rubrik Last Words. Das sind so letzte Worte, die du quasi unseren Zuschauerinnen mitgibst. In dem Fall besonders so, was du jungen Spielern mitgeben würdest, die Diskriminierung erleben. Und das kannst du sehr gerne in die Kamera reinmachen.
Als allererstes hoffe ich, dass keiner von euch Diskriminierung oder irgendwie Rassismus erleben muss, weil das ist kein schönes Gefühl. Und wenn es so passiert und ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr darüber sprechen müsst, dann tut es, weil in euch reinzufressen macht es nicht besser. Irgendwann platzt ihr. Und deswegen kann ich euch nur raten, sucht euch jemanden dann, mit dem ihr sprecht und versucht es nicht so nah an euch ranzulassen, weil das sind Loser. Die Leute, die sich mit euch befassen, ihr seid viel größer, ihr seid viel stärker. Deswegen, ich glaube an euch und wenn ich es schaffen kann, könnt ihr es auch schaffen.
Yeah. Wir halten fest, Rassisten sind die Loser.
Ja.
Danke dir für die letzten Worte, für alles, was du heute gesagt hast.
Ja, danke auch, dass du deine Stimme nutzt. Ganz wichtig bei dem Thema.
Respekt auf jeden Fall. Und auch danke an euch draußen, dass ihr hier wieder mal zugehört habt und zugeschaut habt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt
Gemischtwarenladen.
Tschüssi.